Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Unsere erste offizielle Gasgeflüster-Ausfahrt steht am 1. Juli-Wochenende. Weitere Informationen dazu in dieser Folge. Außerdem emotionaler Airbag-Kauf, eine Entschuldigung an alle Harley-Fahrer und unsere heiß ersehnte Rezension der MotoGP-Doku. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Hallo und herzlich willkommen zu Gasgeflüster. Hier wieder mit die sympathischen Hosts.
Die sympathischen Hosts.
Die selbstverliebten Vollaffen und Labertaschen. Jan und Michel. Hallo Michel.
Hallo Jan. Also nachdem wir jetzt unser Vorgespräch geführt haben, hatte ich ja eigentlich fast vermutet, dass wir heute einen Koch-Podcast statt eines Motorrad-Podcasts machen. Jan hat sich nämlich hier noch schnell in der Küche was zusammengeklöppelt. Seine Freundin Louis, die ja in diesem Food-Business voll into ist, wäre sicher sehr stolz auf ihn. Er hat mir nämlich hier seine Pasta sowas von in höchsten Tönen lobend immer wieder während unseres Vorgesprächs vorgehalten erwähnt. Und ich sitze hier und bin ultra hangry geworden, weil ich seit heute Mittag nichts mehr Anständiges gegessen habe. Er war auf jeden Fall begeistert. Ein bisschen Schmand und Narissa haben es rausgerissen. Und er ist jetzt hier richtig gut gelaunt und fluffig am Start, um was zu tun, Jan? Was machen wir heute?
Verschiedenste Themen ansprechen natürlich, vorzugsweise mit dem Kontext des Motorradfahrens oder zumindest der Technik. Vielleicht noch eins vorab, ich glaube, wir können beide froh sein, dass wir uns hier wieder remote zugeschaltet sind, weil war doch ganz schön viel Knoblauch und Zwiebel auch da drin.
Also ich muss an dieser Stelle erwähnen, ich hatte heute Mittag einen selbstgemachten Flammkuchen mit sehr viel Zwiebeln und Knoblauch. Also es wäre vermutlich für dich unangenehmer als für mich, weil bei mir die Ausdünstungen schon quasi vollumfänglich am Start sind. Also da wäre wahrscheinlich deine Pasta noch die entspanntere Variante. Naja, zu viel Information schon wieder.
Du sprichst ja auf jeden Fall schon wieder fleißig runter mit dem Bier.
Jawohl.
Ich habe mir jetzt gar nicht mehr eins eingeschenkt, weil die Zeit so knapp ist heute. Vieles passiert und auf dem Weg hierher habe ich mir auch noch direkt aber Gedanken gemacht, als ich feststellte, dass ich wirklich alt geworden bin. Ich habe ein neues Handy, bin mit der Nutzung und der Bedienung leicht überfordert und dachte eigentlich immer, boah, ich bin hier die Generation Digital
Native.
Ja, aber merke, ich stoße schon so ein bisschen an die Grenzen mit manchen Sachen und es geht nicht mehr so leicht von der Hand. Und das fiel mir dann auch noch auf, dieser Kontext, boah, wie schnell sich das alles entwickelt, dieses Digitale, blablablub, ja, dass es ja nicht nur im digitalen Bereich so ist, sondern auch im Bereich der Motorräder, als nämlich ich auf dem Nachhauseweg auf dem Fahrrad von einer Ducati überholt wurde. Und zwar von meinem Lieblings- und Traummodell. Michel, welches ist das denn? Du weißt es doch.
Das wird doch mit Sicherheit die Ducati Street Fighter V4 sein.
Ja, das ist korrekt. Und also ich muss echt sagen, so wie manche digitale Neuerung an mir mittlerweile immer mehr vorbeigeht, habe ich das Gefühl, auch der Motorradmarkt entwickelt sich so dramatisch schnell und so anders. Ich meine, das Modell ist jetzt ein paar Jahre auf dem Markt, aber irgendwie in so einem Babyblau, war das Sonder? Also gibt es diese Farbe von Ducati oder hat da einfach jemand schlechten Geschmack?
Also ich muss gestehen, ich habe die Tage eine Ducati Panigale V4S im Babyblau gesehen und fand es irgendwie geil. Und jetzt gibt es hier zwei Möglichkeiten tatsächlich. Also Variante 1, die ich jetzt für sehr wahrscheinlich oder für wahrscheinlicher halte, ist, dass das einfach nur eine Form von Individualisierung in Eigenregie ist. Ne? Das ist Variante 1. Aber Variante 2, die jetzt vor kurzem aber erst lanciert wurde, ist die Tatsache, dass Ducati wohl einen Individualisierungsabwerkdienst jetzt anbietet.
Ja, aber das, also die sah ja sonst Serie aus. Aber halt.
Ja, ja, also das betrifft auch die Farbpalette. Also diese, ich müsste mal gucken, ob ich diese Pressemeldung, weil es war jetzt, natürlich war es eine Pressemeldung wert, aber mir war es jetzt nicht so wichtig, als dass ich es bewusst gelesen hätte oder vielleicht auch irgendwo gespeichert. Ich gucke jetzt mal schnell, ob ich diesen Quatsch noch finde hier. Da war nämlich auch das Thema Farbe auf jeden Fall mit dabei.
Also ich bin jetzt parallel mal nämlich auf die Website gegangen von Ducati, schön in den Konfigurator, da gibt es noch nicht. Also entweder individualisiert und damit sozusagen das lockere Portemonnaie, das man ja haben muss, wenn man zu Ducati geht, noch ein bisschen lockerer durch die Gegend geworfen und einfach gesagt, hier, friss meine Kreditkarten, lieber Händler. Ja. Also, jetzt habe ich den Satzanfang schon wieder vergessen, während ich so darüber nachdachte. Auf jeden Fall irgendein Babyblau und ich dachte so, hä, was geht hier ab? Und das brachte mich zu dem Gedanken, Alter, was ist eigentlich los mit diesem Motorradmarkt, oder? Also, wie hat sich das irgendwie verändert? So gefühlt in den letzten 10 Jahren die Produktpalette der Motorradhersteller breiter als irgendwie das Farbportfolio, das überhaupt hergibt, allein auch an Modellen, ja. Also Harley hat jetzt hier die Livewire, ein Elektromotorrad, hat diese
Panamera. Ja,
ja, die da.
Ja. Und auch andere. Also den GS-Killer aus den Staaten.
Ja. Ich habe übrigens von der letzten Sendung nochmal das Feedback bekommen, ich sollte vielleicht nicht so auf Harleys schimpfen. Weil ich das wohl in der letzten Folge sehr gemacht habe, als ich darüber erzählt habe, dass Maxi sich eine Harley in die Garage stellen will. Ich muss nochmal klarstellen, nur weil Harleys halt von Zahnärzten und Anwälten gefahren werden und ich Zahnärzte nicht mag, weil es immer wehtut, wenn man dort ist, habe ich prinzipiell nichts gegen Harley Davidson und auch nicht gegen Chopper. Ich habe bloß auch nicht so viel dafür.
Und, ja, fällt mir direkt ein, ne? Erstens interessiert mich natürlich, wer denn dieser Harley-Verfechter in deiner Community ist, der das wirklich angesprochen hat. Oder hat dein Papa gemeint, Jan, Junge, hör mal zu. Das ist nicht so, wie ich dich erzogen habe. Du darfst ja nicht gegen andere Motorradfahrer und vor allen Dingen gegen andere Motorradarten haten. Oder ist tatsächlich jemand bei uns in der Community, der sich per E-Mail gemeldet hat und gesagt, Jan, du bist ein Arsch, ich höre euch zwar sehr gern, aber als Harley-Fahrer muss ich mir jetzt zweimal überlegen, ob ich den Podcast weiterhöre.
Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte.
Sie hatten jetzt keine Namen genannt, sehe ich das richtig?
Ja, aber es war nicht mein Vater, der hat sich aber in einer anderen Dimension weiterentwickelt. Nachdem er mir ja immer erzählt hat, Triumph, toller Motor, muss man fahren, 13 Liter, toll, 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 hat er seine GS in der Garage stehen lassen und ist erstmalig diese Triumph-Tourenmaschine gefahren. Was ist das, Tiger? Keine Ahnung, wie
die heißt. Ja, Tiger 1200, ist jetzt auch ein neues Modell an den Start gekommen dieses Jahr.
Ja, er meinte, super, toller Motor, sagte er natürlich erstmal, wie sich das dann gehört, 13 Liter, toll. Wäre ihm bloß irgendwie zu klein, aber viel leichter als die BMW und das fände er ganz schön. Und bringt mich ja eben zu dem Punkt. Also ich finde es schon Wahnsinn, wie viele Modelle wirklich die ganzen Motorradhersteller da mittlerweile haben. Und ich finde, man kommt überhaupt nicht mehr mit. Ich meine, du bist ja in der Motorradbranche tätig. Dass ich da jetzt vielleicht mit irgendwie Job und anderen Hobbys und so weiter nicht so ganz hinterherkomme, mir alle Newsletter und so weiter reinzuziehen und immer zu wissen, welcher Hersteller welches Motorrad jetzt neu auf den Markt gebracht hat, ist ja vielleicht noch nachvollziehbar, aber wie blickst du da drauf, oder? Ist doch schon irgendwie krass. Also wenn du nicht jeden Tag irgendwie die Nachrichten liest in dem Motorradbereich, verpasst du was.
Ja, also eine Bemerkung tatsächlich noch zu diesem Harley-Thema, denn es gibt, das ist mir berufsbedingt aufgefallen, doch so einige Harley-Jünger auch im jüngeren, also Harley-Jünger, und zwar im wörtlichen Sinne, also jüngere Harley-Fahrer, die jetzt auch so YouTube-mäßig da unterwegs sind, da sind mir ziemlich einige begegnet in den letzten, sagen wir mal, 12 Monaten, hat das ein bisschen zugenommen und die Kanäle sind auch gut frequentiert und wachsen auch, also die Szene lebt da in diesem Bereich. Und was jetzt grundsätzlich das angeht, und das hast du mit diesem Harley-Modellen ja auch schon angesprochen, ist für mich so die Wahrnehmung, dass es halt einfach deutlich diversifizierter ist, ne? Also so wie wir das vorhin bei der Panigale oder bei der Street Fighter hatten, ne? Du kriegst halt jetzt deine Modelle oder dein Modell halt in unterschiedlichsten Ausführungen, das zum einen. Und die Motorräder an sich fächern gefühlt immer mehr so Use-Case-mäßig auf, ne? Wir hatten ja diesen,
aber auch jeder Hersteller, also denkt bedient, alles bedient.
Ja, genau. Also das ist tatsächlich so. Es gibt natürlich.
Ja, und wie finden wir das?
Dem Zeitgeist entsprechend, würde ich jetzt vielleicht sagen.
Nee, ich finde das kacke.
Warum? Warum? Also so.
Ich meine, ich arbeite ja selbst im Marketing und dieses immer, wir müssen alles auf den Kunden individualisieren, bla bla bla, führt doch einfach dazu, dass jeder Hersteller irgendwann so ersetzbar ist. Also weißt du, es war ja damals schon ein Gamechanger, als BMW auch die Doppel-R gebracht hat, da hatten die ja eigentlich gar nichts auf dem Segment zu tun. Die Gehversuche im Supersportbereich waren ja irgendwie immer so ein bisschen lächerlich. Harley mit dem Chopper, eine Marke, geht jetzt auf einmal auf irgendwie andere Modelle. So irgendwie, ey, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und irgendwie,
aber genau das
jetzt stell dir, das ist doch das Gleiche wie Porsche damals mit dem Cayenne. Jetzt Lamborghini hat doch, glaube ich, auch mittlerweile irgend so ein SUV gebaut.
Ja, ja.
Das kann man doch, das ist doch einfach nur scheiße. Weil du weißt doch genau, es geht nur darum, den Umsatz zu steigern, neue Zielgruppen zu erschließen. Und so mit dem Kern der Marke, mit dem Kern einer Identität hat es doch nichts mehr zu tun. Also es geht, ist ja, ich meine, auf der anderen Seite natürlich dumm, weil es natürlich marktwirtschaftlich total Sinn macht aus Unternehmenssicht, ja. So, okay, bleiben wir bei dem Porsche-Beispiel. Sorry, Klischees, ja, aber die Porsche-Mutti, die wird halt ihre Kinder nicht im 911er zur Schule fahren, sondern die möchte dann lieber auch, oh ja, hochsitzen, gut alles sehen, ja, dann schauen wir mal schön nach so einem Porsche Cayenne, dann kann sie da die zwei Justus Jonas und Friederika schön im Porsche Cayenne zum Kindergarten fahren. Und genauso ist es halt mit dem Motorrad, ja, okay, erreichst du halt den Sportfahrer nicht bei BMW, dann bauen wir da halt eine Supersportler. Und das ist doch irgendwie dünn, ey, Leute, bleibt euch doch also, mal treu.
Naja, das ist so, ganz so ist es. Also klar, du kannst dir natürlich treu bleiben, ne, und machst alles so wie früher, aber ich glaube, dann greift dann, und das ist, denke ich, auch einer der Gründe, warum das eben in diesem Bereich halt passiert, irgendwann der doch sehr beflügelte Spruch, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und das ist, glaube ich, genau der Aufhänger in diese Richtung so, ne?
Also, aber das, ja, ich verstehe das ja auch nicht, aber ich finde es halt trotzdem, ich verstehe das, aber ich finde es kacke.
Wenn, ja, kannst du ja auch finden, so, ne? Aber das Problem ist, wenn alle diesem, oder wenn niemand diesem Ansatz folgen würde und sich nicht weiterentwickeln würde, dann hätten wir, glaube ich, da einfach schon ein schwerwiegendes Motorradproblem, weil das, also ich glaube, das Ende der Branche und das Ende des Hobbys noch schneller absehbar wäre, weil halt einfach die da sind, einfach aussterben so, ne? Also klar, Harley versucht jetzt mit der Panamerika in dem alte weiße Männer-Klientel-Bereich von BMW und dem GS-Modell zu wildern und das gleiche macht Triumph, aber es sind halt einfach auch nun verdammt nochmal seit vielen Jahren die wichtigsten oder das wichtigste Modell, das wichtigste Segment und wenn du halt da mitspielen willst, dann musst du natürlich da versuchen, dich irgendwie so positionieren, weil am Ende sitzen da ja auch ja Manager und in der Produktion stehen und sitzen Arbeitskräfte, die natürlich bezahlt werden wollen und das geht halt nur über Stückzahl. Das geht halt nicht, wenn du, also klar kannst du machen, aber dann hast du halt irgendwie eine Manufaktur, die Dinger werden unendlich teuer und du baust halt pro Jahr 100 Stück. Das geht vielleicht auf irgendwie eine Art und Weise, aber so in breiter Masse geht das halt einfach nicht. Und das siehst du ja auch am Beispiel Harley-Davidson, die ja immer wieder so an der Insolvenz entlang geschrappt sind. Und das siehst du am Beispiel Buell, ne, die ja quasi diesen Ansatz gegangen sind und halt doch irgendwie untergegangen, obwohl sie jetzt, habe ich die Tage, glaube ich, gelesen, wieder am Start sind, wieder irgendwie was Neues, der Eric Buell irgendwie auf die Beine gestellt hat. Oder auch bei MV Agusta so, ne? Und die ganzen italienischen Marken, wo du denkst, Emotionen, wir haben Traditionen und Emotionen und wir bleiben die Emotionen und die Traditionen treu. Ja, Bimota, keine Ahnung, tot, so MV Agusta, lebt doch, aber röchelt schon schwer, so, ne? Es ist,
was denn mit Moto Guzzi?
Die gibt es.
Ja, die gibt's, aber die
oder? Ja, so, ne? Und selbst die,
ich bin
selbst
halt die ein hoffnungsloser, ich bin hoffnungsloser Romantiker, was das angeht. Nostalgiker, so, wäre schön, wenn es so geblieben wäre. Aber egal, wir müssen
aber
mal kurz.
Aber das ist natürlich die Frage auch wiederum, ne? Warum fährst du nicht so ein altes 0815 Naked Bike, sondern quasi dieses Rennsport-Derivat, so, ne? Dieses, okay, wir haben halt ein Superbike und da schneiden wir die Verkleidung ab und dann haben wir halt ein supersportliches Nakedbike, so, ne?
Das ja, aber ist guck mal, das ist, aber das ist doch, das Perverse eigentlich dann, oder auch die Folge dann davon. Also so richtig, gerade in der jüngeren Zielgruppe, glaube ich, so Markenloyalität, also hat doch keiner mehr, oder? So, boah, ganz ehrlich, das Motorrad hat mir damals am besten gefallen. Heute, ey, völlig Wurst, weil so, wenn ich mich einmal auf den Typus festgelegt habe, ich möchte jetzt ein Naked Bike fahren, dann kann ich halt wirklich zu jedem Hersteller, und es ist eigentlich völlig Wumms, ob es jetzt BMW, Ducati, Yamaha, Honda, wie sie alle heißen, ist, ja, weil die bauen eigentlich alle gute Motorräder und die haben eh alle so ein weichgespültes Portfolio an breiten Modellen, dass es völlig Wurst ist.
Also, aber ich sehe es genau anders, weil alle so extrem gute Motorräder inzwischen bauen, ne? Und das ist ja auch so dieses Diversifizierungsthema, was ich vorhin angesprochen habe, ne? Und du quasi für jeden verrückten Use Case dir das richtige Modell raussuchen kannst, ne? Und du eigentlich auch davon ausgehen kannst, ich kann einfach das Motorrad kaufen nach Aussehen und nach Farbpräferenz, ne? Wenn es halt blau nur bei Ducati in Himmelblau gibt, ne, oder Babyblau, dann kaufe ich mir eben dieses Motorrad, weil du dich drauf verlassen kannst. Die Qualität ist super, super cool und du kannst dich halt, du kannst einfach das wählen, worauf du hundertprozentig Bock hast. Es ist nicht so wie früher, dass du sagst, ja, eigentlich bin ich schon Kawasaki, aber ja, Fahrwerk ist halt einfach scheiße, so, ne? Und das sieht zwar aus wie ein Supersportler, aber so richtig supersportlich fährt das halt eigentlich nicht. Und ja, ich würde ja gern, und ich habe ja auch schon immer Kawa gehabt, aber ich musste doch woanders hingehen. Und das gibt's ja heute nicht mehr. Gut, Kawa, also Supersportler sind immer noch irgendwie noch scheiße, habe ich so das Gefühl. Oder wieder scheiße, auch wenn sie Weltmeister werden. Funktioniert ja anscheinend so im privaten Bereich nicht so richtig. Aber das ist, glaube ich, auch so die Ausnahme. Ne? Du kannst ein Doppel-R kaufen, also bleib mal bei dem Supersportlichen. Du kannst ein Triple-R kaufen, du kannst eine R1 kaufen, du kannst eine Ducati kaufen, du kannst eine, was haben wir noch, BMW S1000 Doppel-R kaufen. Die funktionieren alle so unendlich gut inzwischen. Du hast die freie Wahl. Du kannst nach Charakter, Lust nach Laune und nach Geldbeutel entscheiden. So.
Also um es in den Worten meiner Freundin zu sagen, ja, nee, aber doch. So, und dann ist die Diskussion auch
beendet.
Ja, aber wie ich da darauf kam, war ja so ein bisschen Weiterentwicklung, wie sich alles verändert und wie ich es mit dem neuen Handy nicht gepackt habe, nämlich meine E-Mails gescheit einzurichten, das muss ich noch machen. Es kam aber, und das ist die Überleitung zum nächsten Punkt, doch auch Anmeldungen für unsere Ausfahrt am, wann haben wir gesagt, 3. Juli?
1. Juli-Wochenende, genau.
Das 1. Juli-Wochenende, so.
Machen wir es easy.
Wer es in der letzten Folge verpasst hat, wir haben endlich einen Termin gefunden. Das 1. Juli-Wochenende im Bereich Nordhessen in der nächsten Folge, so viel können wir schon mal spoilern, werden wir aller Voraussicht nach auch unseren Tourguide vorstellen, uiuiui, der dann mehr Details auch erläutert, gemeinsam mit uns. Wer Interesse hat, schreibt uns info@gasgeflüster.de oder auf allen Social-Media-Kanälen, auf denen wir so vertreten sind, Twitter, Facebook, Instagram. Sagt Bescheid, ob ihr Bock habt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf jeden von euch, der da kommt.
Und auf jedes.
Auf jede, ja. Das vielleicht auch nochmal als Ankündigung, wenn wir so ein bisschen mehr die Teilnehmerzahl auch abschätzen können, werden wir auch nochmal so ein bisschen in die Planung gehen. Irgendwas wird es bestimmt auch Leckeres zu essen geben. Wenn der Michel dabei ist, frage ich mich eh, ob in dem Tank Benzin oder Bier drin ist. Zu trinken wird es da auf jeden Fall auch irgendwie was Leichtes geben.
Ich komme mit Leder, komme hier mit Camelback, gefüllt mit tiefgekühltem Bier.
Estrella
Galicia.
Ja. Ja, was die da immer in der MotoGP drauf haben, sowas Lächerliches.
Ja,
schmeckt
ja,
vor allem total scheiße, das machen wir nicht. Das also am Rande, das war eigentlich die perfekte Überleitung, was ich noch sagen wollte. Schreibt uns, wir freuen uns, Ausfahrt steht an.
1. bis 3. Juli, das ist ne, wirklich auf den Punkt das 1. Juli-Wochenende fängt am Freitagabend an. Wir reisen natürlich am Freitag an. Also wer am ersten Abend schon mit uns ein Bierchen genießen möchte. Juli, 1. Freitag, 1. Juli geht's los. Location enthüllen wir dann hoffentlich in der nächsten Folge. Da machen wir uns so ein bisschen mit unserem Tourguide im Vorfeld schlau. Und es ist natürlich, wie es Jan schon angedeutet hat, wir enthüllen nicht irgendeinen Tourguide, sondern ein Gasgeflüster Stammhörer, der über seinen Gasgeflüstergenuss auch noch sehr, sehr aktiv im Bereich Motorrad ist, als, ich sag mal, Motorrad-Tour-Influencer so ein bisschen. Also wir haben auf jeden Fall den richtigen Mann mit am Start, der sich auch in dem Revier auskennt. Und wenn ihr denkt, die zwei Nasen labern zwar viel vom Motorrad, aber fahren können sie mit Sicherheit nicht. Und die Navigation-Skills haben sie eh schon bewiesen, dass sie es nicht so wirklich drauf haben. Da haben wir auf jeden Fall den richtigen Mann mit am Start.
So.
Nämlich.
Ja, und damit kommen wir aber jetzt wieder zum Kerngeschäft dieses Podcasts, nämlich so die aktuellen Themen besprechen, die uns hier so umtreiben. Vielleicht eine kurze traurige Geschichte, aber noch, ist auch schon wieder eine Weile her, muss aber einfach mal erwähnt werden, was wir schon letzte Woche eigentlich, oder letzte Folge gesehen hatten, aber gar nicht mehr dann zu Wort kam, ist leider der Tod von Chris Pfeiffer. Stunt-Legende kann man schon fast sagen, im Zweiradbereich in Deutschland, hat glaube ich die Stunt-Szene krass etabliert, krass nach vorne gebracht, war irgendwie auf allen großen Events immer vertreten, ist leider den Depressionen erlegen, also durch einen Suizid hat er sozusagen der Krankheit nachgegeben. Sehr traurig, schade, schlimm.
Absolut, also mich hat das tatsächlich auch getroffen. Ich kann mich noch so an die frühen 2000er Jahre erinnern, als der Chris wirklich noch extrem aktiv war und damals auch Stunt-Weltmeister und eigentlich, solange ich denken kann, krasser BMW-Ambassador, also Markenbotschafter und immer halt auf diesen eigentlich gefühlt so unbrauchbaren Stuntmotorrädern da Sachen gezeigt hat, die ich einfach in drei Motorradleben nicht irgendwie ansatzweise auf die Reihe bekommen würde. Und natürlich, so wie du es gesagt hast, ne, bekannter Typ, anscheinend auch ein sehr, sehr sympathischer Typ. Ich habe ihn selber nie persönlich kennengelernt, aber ich habe so einige Kommentare und Nachrufe verfolgt und gelesen und die haben den halt einfach alle so als mega feinen Kerl gefeiert. Ja. Und wirklich sehr, sehr schade und vor allen Dingen, wie soll ich sagen, so auch unnötig, ne, dass eben vielleicht auch aus mangelndem Bewusstsein für die Krankheit heute noch passiert, dass Leute sich aufgrund von Depressionen dann das Leben nehmen.
Ja, es schlummert unter so manchen Fassaden doch einiges mehr, was man gar nicht so mitkriegt. Aber trotzdem bietet jetzt Chris Pfeiffer tatsächlich auch für mich eine Überleitung. Es ist schwer aus so einem Thema, aber trotzdem eine geeignete Überleitung. Denn, wie ich jetzt mitbekommen habe, hat Chris Pfeiffer bei Alpine Stars auch maßgeblich die Airbag-Westen mitentwickelt.
Aha.
Dadurch, dass der natürlich mit Wheelies, Doppy und schnellen Bewegungen ganz interessante und wichtige Bewegungsdaten auch an Alpine Stars liefern konnte, wurde er dort mit als Entwickler etabliert. Und das bringt mich nämlich zum Punkt.
Achtung! Jetzt greifen wir, glaube ich, das Thema auf, das wir letzte Woche ausgeklammert haben.
Was mich immer noch bewegt.
Ja, das bewegt Jan immer noch. Aber bevor du jetzt hier wirklich deinen Hardcore-Emotionalen bekommst, habe ich tatsächlich da nochmal eine Frage. Weil du hast ja das Thema oder die Marke Alpine Stars gerade angesprochen. Und du warst shoppen. Darüber hast du dich sehr aufgeregt. Ich war heute auch shoppen oder ich habe auch geshoppt. Zwei Dinge tatsächlich sogar. Eins ist von der Marke Alpine Stars. Und zwar bin ich jetzt am kommenden Donnerstag bin ich auf einer Veranstaltung, auf der ich tatsächlich von Berufs wegen mal Motorrad fahren darf. Und bei mir ist das Problem, dass ich ja fast immer nur im Lederkombi unterwegs bin und die Veranstaltung aber eher eine entspannte Ausfahrt ist und ich halt da eine Schuhe dafür brauche. Ich habe keine, keine Alltagsmotorradschuhe und habe jetzt vorhin dann gedacht, okay, ich muss das jetzt noch ganz
Was sollst du da rumfahren? Einfach so eine, wie?
Ja, es ist eine Ausfahrt.
Ja, also nochmal auf der Straße oder was?
Ganz normal auf der Straße, genau, ist eine Einladung von einem sehr, sehr großen Verlagshaus, eigentlich so das größte Verlagshaus im Motorradbereich und die machen eben eine Ausfahrt für Leute aus der Industrie, zu denen ich ja auch gehöre. Und da darf ich mitfahren und da darf ich tatsächlich auch mal fahren. Weil bei unseren Veranstaltungen, wenn wir irgendwie was machen, ist Fahrverbot. Also aus versicherungstechnischen Gründen dürfen die Mitarbeiter nicht fahren. Aber da das jetzt ja nicht unsere Veranstaltung ist, darf ich damit hin. Und ich habe zwar eine einigermaßen brauchbare Motorradjacke und ich habe sogar eine Motorradjeans, aber ich habe keine Schuhe.
Und was ist denn mit deinen Daytona-Pornoletten?
Ja, die Daytona-Pornoletten passen halt nicht unter eine Hipster eng geschnittene Motorradjeans.
Ja, die sollen ja auch drüber passen, damit jeder da sieht.
Also, wenn es irgendwas, also es gibt für mich nichts Schlimmeres als Leute, die ihre Motorradstiefel über dem Dings tragen, über der Jeans. Also
wieso? Sexy Time, ein bisschen Cowboy. Machst du hinten noch so Sporen dran und dann ab dafür.
Ja, so hatte ich mir das vorgestellt. Nicht. Genau, und jetzt habe ich eben vorhin schnell geschaut bei, also einfach nur gegoogelt, okay, Motorradschuhe und bin dann tatsächlich bei einem Modell von Alpine Stars hängen geblieben und die waren sogar im Angebot. Ne?
Oi.
Also muss wohl irgendwie so ein Auslaufmodell sein. Und es gab diese Stiefel oder diese Stiefeletten, ne? Oder sehen aus wie so Sneakers, so Halbhof, fast so Skater-Van-Style. Ne? Und die gab es aber nur noch in 45,5 oder in 47. Und ich hätte eine 46 gebraucht. Ich habe mir jetzt die 45,5 bestellt und jetzt wollte ich dich fragen, hast du eigentlich Alpine Stars Stiefel?
Hatte ich.
Und wie sind die aus?
Ich habe da jetzt die Pornoletten, die Daytona.
Ja, also ich wusste ja nicht, ob du...
Boah, frag mich nicht mehr. Also waren halt irgendwie im Vergleich echt auch wabbelig so. Also da
einfach nicht, also nicht die, keine Ahnung, Sicherheitspassform, sondern einfach nur Fußbettgröße so, ne?
Ja, also, schneidest du dir einfach mal die Nägel, dass du ja nicht so diesen 3-Zentimeter-Spoiler vorne dran hast und dann
Also ich bin zwar über 40, ne, aber so gepflegte Maniküre, Pediküre, da lege ich schon noch Wert drauf.
Eingewachsener Zehennagel, lecker.
Ich, nee, ganz, ganz übel. Nee, aber jetzt mal im Ernst, du hast Schuhgröße? 46 auch, ne?
Mhm.
Hattest du deine Alpine Stars auch in 46?
Ich glaube wohl, ja.
Und waren die zu groß oder zu klein oder gut gepasst?
Passend.
Scheiße.
Ich habe die im Laden gekauft und anprobiert.
Klar, war.
So wie man es machen sollte, Michel, ja? Den Einzelhandel nicht die Ketten unterstützen oder also die Fachbetriebe, wie nennt man das denn? Inhabergeführte Geschäfte. Weil da könnte ich nämlich gleich schon wieder zu meiner Story kommen. Ich weiß
Kannst du auch sofort, und ich hätte die natürlich auch sofort anprobiert und wäre in einen Laden gefahren, aber ich hatte ja keine Zeit, ne? Es war wirklich eine Notlösung. Hm. Und jetzt fühle ich mich natürlich so ein bisschen angeschissen. Aber ich glaube, deine Schuhe sehen irgendwie immer noch ein bisschen größer aus als meine. Wahrscheinlich hast du eine echte 46 und ich eine 45,5.
Du, aber ey, ich habe, keine Ahnung, vor 2 Jahren meine alten Stiefel weggeschmissen. Also, weiß ach, nicht.
Du bist dann barfuß gefahren? So lange hast du deine Daytonas doch noch gar nicht, oder?
War das nicht letztes Jahr im Frühjahr? Zu Beginn der letzten Saison und ich habe die alten, die waren halt völlig fertig und im Winter weggeschmissen. Fertig. Und auch so, ich weiß nicht, wenn du deine Stiefel vor 5 Jahren kaufst, guckst du dann regelmäßig nochmal rein und sagst, sag mal, was habe ich denn dafür eigentlich für eine Größe gekauft? Das weiß doch kein Mensch mehr.
Weiß nicht. Also, ich weiß so ungefähr bei meinen Schuhen, welche Größe welches Modell hat, weil das ja doch immer so ein bisschen variiert.
Also oder? Ich null.
Nee? Okay. Nee. Alles klar.
Ja, weil es eben immer variiert, merke ich mir das nicht. Hm. Darf ich meine Story erzählen?
Jetzt darfst du. Es geht ja auch ums Einkaufen. Das war jetzt quasi meine Über- und
ja.
Ach, warte, ach du, einen Punkt habe ich noch. Ich habe mir auch ein neues Motorrad gekauft.
Hä, was? was, willst du mich verarschen?
Ja, heute ganz spontan. Aber es ist ein ganz kleines Motorrad.
Was?
Was werde ich mir wohl gekauft haben, wenn ich mir ein ganz kleines Motorrad gekauft habe?
Keine Ahnung, eine Vespa?
Nein. Mofa? Nein.
Schön ein Motorrad.
Ja. Sieht aus wie eine geschrumpfte Supermoto.
Du, keine Ahnung.
Ein Pitbike.
Aha. Wie kam das denn?
Ja, wie die Jungfrau zum Kinde, wie man so schön sagt, ne? Die Tage einen Instagram-Post gesehen, ey, braucht jemand ein gebrauchtes Pitbike? Ich hätte da. Und ich so, eigentlich nicht. Aber ist das denn noch da? Was soll das denn kosten? Und dann...
Du bist ein Opfer.
Muss ich zuschlagen. Jetzt kriege ich wirklich so langsam Probleme mit der Garage und dem Platz und vermutlich auch mit den Gelegenheiten, überhaupt irgendwie was zu fahren. So, ne, stehe ich halt immer davor und weiß nicht, wohin damit.
Ich wollte gerade sagen, der Mann, der sich zu den German Moto Masters anmeldet und direkt das Osterwochenende sagt, ah, doch nicht.
Also Obacht, ne? Jetzt muss ich an dieser Stelle auf jeden Fall an unsere letzte Folge verweisen. Hört euch bitte Folge 72 an. Da habe ich auch in epischer Breite meine emotionale Begründung für meinen Rückzug vom ersten German Motor Masters Wochenende näher gebracht. Aber umso wichtiger ist es natürlich dann, dass ich bei den anderen Wochenenden optimal vorbereitet bin. Und da ist natürlich so ein Pitbike ganz toll.
Also ich glaube, selbst die Person, die hier vielleicht erst eine Folge gehört hat, weiß, dass Michel einfach grundsätzlich schlecht zu erreichen ist, ständig unterwegs, keine Zeit für nichts.
Keine Zeit für Sport.
Ich glaube, in Folge 3 so gefühlt hast du erzählt, dass du dir eine Simson gekauft hast, die du restaurieren willst.
Ja, die ist ja alt und kaputt. Das hat ja Zeit. So, ne? Also mir macht jetzt eher Sorge die Suzuki GSR 600, die ich jetzt leihweise von meinem Papa bekommen habe, die ich ja quasi auch fit machen soll, mit der auch Malina irgendwann, also Malina für die Erstzuhörenden, meine Freundin, die jetzt gerade ihren Führerschein macht, Motorradführerschein und Auto.
Ja, auf dem Pitbike anfangen, das läuft ja wenigstens.
Ja, genau, habe ich dann auch überlegt. Das ist auch so ein schöner Einstieg, so, ne? Und da habe ich gedacht, das ist Win-Win, so, ne? Sind alle glücklich. Und
aber jetzt erzähl doch mal die Facts zu dem Pitbike.
Es ist
was
klein.
Hast du da gekauft? Für wie viel willst du sagen? Willst du nicht sagen? Was, wie groß? Keine Ahnung.
Ja, also es ist
worauf achtet man da?
Es gibt, ich glaube, 2 oder 3 einigermaßen brauchbare Hersteller. Gefühlt kommen die alle aus China, sind irgendwie alle nicht so richtig geil. Also was jetzt so dieses Technische angeht, ne? Von den Komponenten und so. Und ich habe ein IMR 140 Kubik Pitbike mir gebraucht jetzt gekauft. Und das ist so, ich glaube, es ist so das Standardding. Also es ist nichts Besonderes, ist auch nichts dran, nichts Außergewöhnliches. Wie gesagt, ist gebraucht, lag mir sicher halt auch schon zigmal irgendwo in der Gegend rum. aber technisch wohl in brauchbarem Zustand. Und jetzt hoffe ich, dass es dann morgen früh dann endlich kommt. Ich kriege es nämlich sogar vorbeigebracht. Und ja, dann schaue ich mal, wie das weitergeht. Ich bin sehr gespannt. Also wenn du irgendwann mal einen Pitbike-Spaß machen möchtest, dann komm so rum. Fahr mal beim 50 vorbei.
Ja, also, das hatte ich ja eh noch vor. Ja, geil, machen wir.
Cool.
Ja, nehmen wir uns wieder was vor, was wir nicht schaffen.
Voll, ja, vielleicht fahre ich ja auch einfach unsere kleine Tour dann
im Pitbike.
Mit dem Pitbike.
Im Pitbike, aber mit diesen neuen Alpinestar-Schuhen, die zu klein sind.
Ja, genau, da kommt quasi alles zusammen.
Und ich habe meine Pornoletten an, aber die gehen über eine Jeans.
Schön. Ja, sehr schön. Sexy. Also dann so. Sind wir ja wie Dumm und Dümmer dann vermutlich. Sehen wir dann
jetzt auch. Hast du hier also absolut den Knaller gebracht, dass der Michel sich ja einfach das fünfte Zweirad, motorisierte Zweirad da in die Garage gestellt hat, so gefühlt. Ich pimmel da immer noch mit meinem Motorrad rum und freue mich über das Fahrrad, das ich bekomme. Ist ja schon auch mal ein bisschen was. Aber sei es drum. Also, jetzt will ich mal meine Story erzählen. Nachdem ich mit Alpine Stars gut übergeleitet habe, ich habe mir letztes Jahr, der versierte Zuhörer hat das mitbekommen, einen neuen Lederkombi gekauft, einen Einteiler von Alpine Stars, den Stefan Röttger dann von Paramount Protection noch mit schönen Protektoren abgegradet hat. Aber es war für mich immer klar, weil dieser Alpine Stars Lederkombi eine Vorbereitung hat für ein Airbag-System, dass ich da irgendwann ein Airbag-System drin haben will. Es war einfach auch nur eine Geldfrage, muss ja auch erstmal ansammeln. Und dann dachte ich so, okay, eigentlich immer noch nicht die Kohle so richtig da, aber es macht halt einfach nur Sinn, das zu Beginn der Motorradsaison zu kaufen und nicht im Oktober. Also
richtig, richtig.
Selbst wenn es dann Sale 200 Euro billiger gibt, wenn es sich davor auf die Fresse legt und du hast das System nicht, weil du gesagt hast, ja, ich warte noch auf Sale, dumm.
Ja, und also, wenn es ganz zum Läuft, nähen dann die kleinen Kalorien über den Winter das Ding wieder zu enger und das passt dann auch gar nicht mehr. Da hast du Geld gespart, aber brauchst dann trotzdem einen neuen.
Nee, richtig. So, und dann habe ich gedacht, so, jetzt gehst du mal los. Erstmal die Anfahrt war schon der Hammer. Ich fahre da, das muss ich einfach noch kurz erzählen, so durch München hier mit dem Auto, wum, 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 wum. Neben mir die Tramlinie, vor mir ein anderes Auto. Diese Tram fuhr auch auf dieser Linie die komplette Zeit neben mir.
Also du hättest auch einfach die S-Bahn nehmen können.
Ja, aber darum soll es jetzt in dieser Story gar nicht gehen.
Ach so.
Also wirklich bestimmt über 500 Meter fährt diese Tram neben mir. Und somit auch neben anderen VerkehrsteilnehmerInnen. Und dann gibt es einen Linksabbieger. Und die Person von mir blinkt links.
Nicht fährt rechts.
So, nee, denkt nur so, oh ja. Mhm. Und fährt einfach links auf diese Gleise rauf. Und wird halt instant von dieser Tram abgeräumt.
Nein!
Doch, und weißt du, krass. Also du musst ja. Also
okay, ich muss jetzt dazu sagen, ich habe jetzt irgendwie die ganze Zeit vorgestellt, die Tram fährt rechts von dir, deswegen.
Nee, die war in der Mitte der Spur, hätte ich vielleicht noch dazu sagen sollen, ja?
Ja.
Und. Also du kannst ja mal einen Schulterblick vergessen und dann vielleicht einen Fahrradfahrer übersehen. Also nicht, dass man es machen sollte, immer schön den Schulterblick und so machen, ja. Aber also da musst du ja auch nicht mal intensiv in den Rückspiegel starren. Die ist die ganze Zeit neben uns gefahren.
Ja.
Und wenn du dann einfach nur mal mit einem Auge zufällig nach links in den Rückspiegel zwinkerst, dann hat dir halt dein Rückspiegel ins Gesicht geschrien, hallo, ich bin eine Tram, bitte bieg nicht ab. Hat die Person aber gemacht. Bumm, hat's gemacht. Zum Glück nicht so viel passiert. Ich bin trotzdem dann schön stehen geblieben, rechts rangefahren.
Raus als Ersthelfer, der du ja hier top ausgebildet.
Ja, genau. Aber war auch halb so wild. Und dann einfach, deswegen muss ich es nochmal erzählen, weil das ist so geil deutsch, ey. Der Tramfahrer war da irgendwie ziemlich routiniert und fing da an, mit der Leitstelle rumzufunken, sie brauchen irgendwie Hilfe. Und die Person, die das Auto gefahren hat, war aber ziemlich aufgelöst.
Verständlicherweise. Man fährt ja nicht so oft eine Bahn ins Auto.
Ja, erzählt mir, oh, scheiße und bla. Und Auto war, also konnte nicht mehr weiterfahren und erstmal irgendwie ankommen. Du musst es ja auch erstmal dann so sondieren. Und dann fährt so ein Typ vorbei. Ja, und denkt, ich wäre die Person in dem Auto. Und die Reaktion ist, also schnauzt mich an, ja, sag mal, wie soll ich denn jetzt hier links abbiegen? Und ich denke so, ist dein Ernst, Alter? Also, wenn ich das jetzt gewesen wäre, der einen Unfall gehabt hätte und ich wäre da so völlig panisch, ja, so erstmal die Erstbetreuung, die du nicht brauchst, ja, dann habe ich zu ihm gesagt, so, Alter, fahr einfach 50 Meter weiter, dann kannst du über den Bordstein fahren. Das schafft dann auch, das ist so schön SUV, ne?
Ja.
Da kommst du rüber und dann kannst du da links abbiegen. Ja, okay. Das ist halt irgendwie weitergefahren. Also eine Empathie des Todes, ja.
Wirklich. Ja, aber ich, mit so einer souveränen Antwort hat er wahrscheinlich auch nicht gerechnet, so, ne? Er hat doch mal was rausgeblufft, ja. So rausgeblufft.
Also wirklich. Nur der, nochmal der Vorsatz für uns alle, Leute, wenn irgendwo ein Unfall passiert ist, die Menschen, denen es passiert ist, die machen das in den seltensten Fällen aus Spaß an der Freude, stehen neben sich und auch wenn es jetzt auch in diesem Fall echt dumm war, also das, puh, da bist du schon ganz schön verschlafen, da solltest du vielleicht auch echt mal überlegen, wie bin ich im Straßenverkehr unterwegs, aber trotzdem stand die Person erstmal unter Schock und man kann im Anschluss immer noch sagen, ey, denk mal dran, Schulterblick zu machen und immer zu gucken, wie wichtig das ist und so. In der gegenwärtigen Situation hilft es einfach niemanden und da ist man einfach ein Arschloch, wenn man das macht. Punkt.
Kann man so, sagen. Naja.
Ja. Mit diesem Eindruck bin ich fröhlich weitergefahren und auch der geneigte Zuhörer weiß ja, ich habe meinen Alpine Stars Kombi damals in hier so einem inhabergeführten Geschäft namens Spätzünder in München gekauft und das ist hier in München in so einem, an so einer Ecke und da ist neben diesem Laden direkt nebendran Polo und direkt nebendran Louis, also die großen Ketten, ja.
So, und ich hab, wo bist du also erst rein?
Zum Spätzünder, weil ich da gekauft habe und war ich auch sehr zufrieden und ich habe extra meinen Lederkombi mitgeschleppt, ja, weil ich dachte, oh, kann man mal anschauen und so und gucken. In diesem Spätzünder, das war Dienstagabend, 18.30 Uhr, du ahnst nicht, was da los war. Das war so brutal. Also da stand bestimmt, das ist so ein Laden, der hat so gefühlt 10 Quadratmeter. Also wirklich.
Ja, ja, winzig. Aber ja, der hat alles. Und zwar in tausendfacher Ausführung. Also ja, so muss man, das muss man dazu sagen. Das ist ganz wichtige Information.
Da hängt unter den Decken, die alles hängt voll. Also es gibt, du siehst keine Wand. Weil alles voll ist mit Klamotten. Und die sind also offensichtlich auch überregional bekannt. Nicht umsonst, weil die auch einfach einen Plan haben. Aber war einfach eine dumme Idee, dann da reinzugehen. Ich habe dann da bestimmt 20 Minuten gewartet, dann habe ich mir da einen geschnappt, der eigentlich in einer anderen Beratung war, also so richtig penetrant, und habe nur mal gesagt, hier, Airbag-System, weil der hatte mir letztes Jahr was gesagt, dass da was Neues kommt von Alpine Stars und man da mal schauen muss und so, und er sagt, boah, ja, müssen wir drüber reden, aber gerade ist echt super schlecht. Da habe ich nur gesagt, ja, was ist denn da von Alpine Stars, da gibt es ja was Neues, sagt er, ja, es gibt jetzt das Tech Air 10 System oder so. Ziemlich krass, also es ist irgendwie auch wie so ein Bodysuit, wie so ein Neopren oder was gefühlt, den du ziehst, der auch bis an die Oberschenkel geht.
Ich wollte sagen, ne, die neue Generation hat jetzt tatsächlich auch die Hüfte mit abgedeckt, ja, ne? Das war ja vorher also, nicht so.
Also Vollgas und meine Hoffnung war eigentlich, ja, meine Hoffnung war, dass der Vorgänger dadurch günstiger wird und dass sie den haben, den sagt er, den hat er gar nicht mehr. Dann hat er mir noch so einen anderen genannt von Held. In Motion oder so?
In Motion, ja, das ist quasi, also die Firma heißt In Motion, das ist, glaube ich, eine Schweizer Firma.
Wurde von Held geshoppt oder so, ne? Oder
genau, und Held ist der Vertrieb, genau.
Und da, ey, jetzt fängt diese Scheiße auch schon an, Alter. So diese, hey, wir machen alles so flexibel wie möglich und so. Da kaufst du für 300 irgendwas diese In Motion Jacke und dann kannst du entweder für den gleichen Preis nochmal das Steuermodul oder was kaufen oder du leasst es halt.
Ja.
So, jeder Fuck wird heutzutage nur noch geleased. Jede App hat ein Abo-Modell. Es ist nicht einfach mal so hier 50 Euro auf dem Tisch und du hast es. Es sind immer so, ja, guck mal, ja, Abo und dafür hast du immer.
Nächstes Jahr gibt es was Neues und was Besseres. Hast du dann auch keine inklusive?
Ne? Genau, hast du immer die neuesten Updates und so. Und ich denke mir so, Alter, ich will einfach eine Airbag-Weste, die aufgeht, wenn mir ein Auto reinknallt. So, ich will da nicht irgendwie Push-Notifications jeden dritten Tag. Hast du schon gehört, wir haben immer noch eine Airbag-Weste bei dir im Lederkombi drin. So ein Scheiß. Naja, auf jeden Fall,
ihr merkt schon, Jan steigert sich so langsam rein, er rächt sich uff.
Ja, also, boah.
Da räche ich mich uff.
Das hat mich, also, der Berater, Kundenberater, Verkäufer, der war nett, der hat halt einfach Hölle viel zu tun. Ich habe gemerkt, okay, ich brauche ja mehr Zeit, ich muss mal anprobieren, ich muss die Hintergründe mal checken, ich will wissen, was es damit auf sich hat. Und der hatte halt gerade nicht so die Zeit und dachte, okay, da komme ich nochmal irgendwann wieder, wenn es ein bisschen entspannter ist. Bin also unverrichteter Dinge rausgegangen und dachte so, ja, okay, aber ich kann ja mal die anderen Läden abchecken.
Ganz kurz, bevor wir jetzt hier die Hass-Tiraden auf die anderen Läden angehen und starten, ist es ja so, wir hatten ja dieses Gespräch mit dem Stefan Röttger, in dem es eben um das Thema Sicherheitsbekleidung und Airbag-Verbau etc. ging. Kann ich denn, und das hatte er damals ja gesagt, ne, dass man halt nicht jeden Läden-Kombi mit irgendwie einem Airbag kombinieren kann, / sollte.
Ja.
Gibt denn dein Lederkombi, der ja quasi diese Tech-Air-Vorbereitung hat, das her, dass du ihn mit anderen
Systemen das weiß ich eben nicht.
Also
das ist der, jemand, der da einen Plan hat, kann sich gerne melden, das ist der Alpine Stars Ignite Mission oder sowas, keine Ahnung, ein Ding. Ich glaube, der hat eigentlich so aus der Generation Tech Air 3, was weiß ich. Ist jetzt auch viel zu technisch, aber das ist genau auch meine Frage. Das wollte ich eben auch beantwortet wissen und deswegen habe ich diesen fucking Lederkombi mitgenommen und bin da nicht reingesteppt, wie der größte Hans sagt, ja, ich mit irgendwas mit Airbag, sondern klares Ziel hier, in den Kombi soll ein fucking Airbag rein, ich möchte geschützt sein, aber soll halt auch passen und nicht dafür sorgen, dass wenn ich dann irgendwie stürze und der Airbag geht an den Oberschenkel auf, ich da irgendwie so ein mittelschweres Kompressionssystem am Oberschenkel habe und der Airbag das nicht, die Lederkombi es nicht mitmacht, ja?
Ja.
So, also, okay, Spätzünder, bam, packe voll, ging nicht, er hat da schon so ein paar Sachen rausgehauen, wo ich merke, ja, okay, der hat so ein bisschen Plan und da muss ich halt nochmal hinkommen, aber gerade ist die Bude halt bumsvoll. Gehe ich in Polo rein. Schön wieder mit meinem Lederkombi. Dann guckt mich die Verkäuferin oder die an der Kasse stand, schon einfach mal so krass unfreundlich an.
Geisteskrank hat es mich
angeguckt. Ja, einfach so. Dat, also, boah. So, dann gehe ich da weiter, dann steht da ein Verkäufer und berät gerade zwei andere Personen und neben dem Verkäufer steht noch so ein anderer Verkäufer. Und ich will jetzt nicht oberflächlich sein, aber es war einfach so eine richtige Klotzbirne. Also 5XL-Klamotten da an, steht er da dick rum und sagt nicht mal Hallo. Und ich denke mir halt so einfach, Alter, wer hat dich denn schon eingestellt, Mann? Ich komme da mit einem Lederkombi in der Hand rein. So. Und ganz offensichtlich will ich damit irgendwas. Und wir wissen doch irgendwie alle, dass Lederkombis jetzt nicht gerade so die 2 € Reinigungsprodukte oder sowas sind, sondern potenziell, hey, ich kann dem vielleicht was verkaufen. Dann sag ich halt irgendwann, Hallo. Ja, hallo. Und dann habe ich gesagt, hier, habt ihr Airbag-Systeme für einen Lederkombi? Na? Ja, wieso? Nee. Ja, das müsste er bestellen. Ich dachte, ja. Okay. Ich würde aber gerne wissen, was da so geht. Ja, das müssen wir dann bestellen. Dann habe ich gesagt, ja, okay, tschüss. Da bin ich gegangen. Ich hab gesagt, das meint der nicht ernst. Das meint der einfach nicht ernst. Wie kann man denn so reagieren? Wie unprofessionell ist denn so eine Scheiße, oder? Also, gibt es da irgendeine Entschuldigung für?
Da steigert sich der Jan schon wieder rein. Ich als, habe ja auch mal so an Kassen gearbeitet, ne? Und wenn ich halt irgendwo arbeite, ne? Und Leute kommen mit Dingen irgendwie bei mir in den Laden rein, ne? Die ich vielleicht sogar selber habe, ne? Dann finde ich natürlich das schon irgendwie, also deswegen hat vielleicht auch diese Kassenfrau so grantlig geguckt, so, ne? Dann finde ich das schon gut, wenn du das bei mir anmeldest, so, ne? Weil ich weiß nicht, was du damit bei mir vorhast, ne? Willst du es irgendwie austauschen? Klaust du jetzt die Protektoren raus, weil deine kaputt sind oder sonst irgendwas, so, ne?
Willst du mich verarschen, Michel?
Ah, ja, natürlich.
So. Ja, okay, aber. Also,
wenn ich, keine Ahnung, ich gehe jetzt.
Dann musst du aber die Leute nicht dumm angucken. Dann sagst du, sorry, mitgebrachte Ware bitte hier einmal kurz abgeben. Was weiß ich?
Ja, das, ne, also ich kenne jetzt hier ich habe jetzt so dieses Entfernungsding nicht und so, ne, kannst du natürlich machen, ne, ich war ja nicht dabei, so, ne, also ich habe jetzt ja nur auf das reagiert, was du so beschrieben hast. Und man, also jetzt lehne ich mich vielleicht sehr weit aus dem Fenster, so, ne, aber ganz ehrlich, der Polo und auch der Luis, jetzt nur von meiner Einschätzung, ne? Ist jetzt nicht so der Laden, von dem ich denke, ah ja, ich gehe mit meinem, also Premium-Kombi, ne, hin und will noch ein Premium-Upgrade. Also Informationen über ein Premium-Upgrade. Weiß ich, also, ne, ich hab ja diese Erfahrung gefühlt vor 15 oder 20 Jahren schon gemacht. Wie alt bin ich jetzt? Vor circa 20 Jahren. Als ich damals in Luis reingestiefelt bin, in Karlsruhe war das noch. Und mir halt einfach ein paar Daytona-Stiefel angucken wollte, ne? Und Luis ist aber, die haben natürlich Daytona, ne? Aber wenn du da irgendwas willst, haben sie es nicht da oder sie müssen es bestellen, weil es halt einfach viel zu teuer ist, so, ne? Das ist halt so nicht der Klientel entsprechend. Und deswegen ist vielleicht auch meine Überraschung jetzt ein bisschen ausgebremst, weil meine Erwartungshaltung in diesen Läden halt grundsätzlich nicht so hoch ist.
Ja, aber trotzdem.
Also, eins muss ich noch hinterher schicken. Ich will jetzt hier, falls wir Luis oder Polo-Mitarbeiter haben, die hier zuhören, meldet euch gern zu Wort. Ich wollte damit nicht sagen, dass die Leute keine Ahnung haben von dem, was sie haben. Das wissen die bestimmt vielleicht auch, ne? Aber der Laden gibt halt produktseitig halt oftmals dieses nicht so her. Und dann.
Ja, also so. das vielleicht auch nochmal zur Einordnung, ja? Dass sie das nicht da haben, okay. So, ist halt so, muss ich einfach schlucken, ist völlig okay. Dass sie natürlich auch grundsätzlich einfach ein anderes, wie soll man sagen, Angebot haben, dass wieder so um Ersatzteile geht, Schmiermittel, was weiß ich, ja, und die Grundausstattung, auch völlig fair. Aber dass der Typ halt erstmal mich nicht begrüßt. Dass er dann, ja, müssen wir bestellen, und also dann wäre ja die logische zweite Frage, was hast du da für ein Kombi, was brauchst du, willst du eine Airbag-Weste, die du außen drüber ziehst, willst du eine zum drunterziehen? Und da denke ich mir halt einfach nur, der muss ja nicht alles wissen, so überhaupt nicht. Und mir ist jeder Berater lieber, der auch sagt, ey, sorry, bin ich jetzt gerade überfragt, müssen wir nochmal checken, was weiß ich, als jemand, der die Scheiße erzählt.
Voll.
Aber das Verhalten, also nochmal, das soll hier kein Polo und jetzt dann im Nachfolgenden auch kein Lewis-Bashing allgemein sein, ja, also ich hatte da auch schon echt super Erlebnisse, super VerkäuferInnen und auch immer das Zeug bekommen, das ich wollte. Aber die Erfahrung um diesen Airbag, die hat mich richtig fuchsig gemacht. So, also Polo, ich so, ja, tschüss, rausgegangen. Das hat ja auch überhaupt nicht gejuckt. Also da auch nochmal die Nachfrage, ja, entschuldigen Sie, was wollen Sie da irgendwie? Nix. Dann bin ich in Lewis reingegangen. So, dort war nett, kam direkt ein Verkäufer auf mich zu. Ich gesagt, ja, hier, wie das gleiche Spiel, Lederkombi, Airbag vorbereitet. Haben Sie denn die Airbags von Alpine Stars beispielsweise? Und ich weiß, dass die zum Beispiel diesen Tech Air 5 haben, auch im Online-Shop, ja. Sagt er, ja, ja. Und führt mich straight zu Dainese. Da ich erstmal schon so, ah ja. Das ist ihm dann aber doch selbst aufgefallen. Und dann frage ich, ja, hier, also, passt der da rein? Wie funktioniert das? Blibblablub und so. Ja, doch, ist ja auch ein Alpine Star. Es müsste schon reinpassen. Und dann habe ich
wie, was meinem, jetzt? Hä?
Ja, diese Weste da, dieses Unterzugding. Weil, pass auf, ich habe an meinem Kombi vorbereitet am Ärmel so drei Leuchtdioden, so LEDs.
Ja, ja, genau.
Die dann halt zeigen, ist intakt. Und das heißt, du kannst den in den Kombi reinmachen auch. Also nicht nur, dass du die einfach so überziehst, sondern der wird in den Kombi reingesetzt und damit auch vernetzt. Da ist auch so ein Stecker in meinem Kombi schon drin.
Ja, ja. Deswegen ist ja diese Vorbereitung. Ich habe mich jetzt nur gewundert, weil gefühlt stehst du ja immer noch vor einem Dainese-Regal.
Ja, nee, wir sind dann zu Alpine Stars
gegangen. Ach so, okay, alles klar. Ich hab jetzt gedacht, ne, okay, er hat es dann selber gemerkt und so, ja. Und hat er aber trotzdem versucht, den Dainese Airbag in deinen Alpine Stars Dings und sagt dann, nee, klar, passt, ist ja ein Alpine Star. Hä?
Also der Stand der Dinge ist eh, dass irgendwie so dieses in den Kombi reinbasteln und so, ist nicht mehr das aktuelle Thema, sondern die meisten Westen ziehst du halt wirklich als separate Weste drunter. Die werden nicht mehr mit dem Kombi verknüpft.
Ja.
Fand ich am Anfang total scheiße, weil ich dachte, ey, ich will aber, dass die LEDs leuchten. Viel, viel geiler. Die sollen am Ärmel leuchten. Dafür habe ich ja die Vorrichtung.
Ja, ja.
Aber andersrum macht es halt viel, viel mehr Sinn, weil dann kannst du sie unter jedem Textil-Kombi halt auch anziehen.
Ja,
du
musst
sie dann nicht aus dem Ding rausfrimmeln. Also ist schon gut. Und dann weiß ich aber auch noch grob, dass Alpine Stars irgendwie so ein System hat, dass du programmieren kannst, hier wieder App, Digital und so.
Ein oder für zwei Road, Auslösungen.
Genau, für Road und Race, weil der Race schaltet sich halt auch irgendwie in der Boxengasse ab, unter 60 so, um einfach Strom zu sparen.
Mhm.
Und das macht er natürlich im Road-Modus nicht, das wäre natürlich schlecht, wenn du an der Ampel stehst und dir fährt jemand hinten rein und das Ding sagt, oh, ich habe auch gerade Strom gespart.
Ja.
So, wollen wir nicht. Und dann habe ich ihn gefragt, ob das denn hier auch mit Road und Race, ob das System ist. Sagt er, ja, also doch, er glaubt schon, die lösen ja eh über GPS aus.
Mhm.
Und ich denke mir so, what? Und er sagt, Ja, die sind ja mit GPS verbunden und erkennen dann, wo du bist und wenn du einen Unfall hast. Und dann dachte ich mir so, dann habe ich gesagt, ja, okay, aber ich glaube, der passt nicht und bin auch da gegangen, weil ich einfach, das kann doch einfach nicht wahr sein. Also, der war nett. Der hat sich Mühe gegeben, aber ein Airbag-System, Alter, das mit GPS angeblich arbeiten soll. Also, woher kommt so eine Information und wie kannst du das erzählen? Das ist ja einfach, Google, ja, Riesenunternehmen macht alles, damit hier die GPS-Sachen und so weiter gut funktionieren. Trotzdem fahr hier einfach mal in München durch den mittleren Ring, durch den Tunnel, keine GPS-Verbindung, ja, bist am Arsch. So. Und dann auch davon ab, GPS, ey, sendet irgendwie an Satelliten, hallo, ich bin da und da. Dann sagt der Satellit, meldet zurück, ah ja, stimmt, du bist da und da, fahr mal da lang, ja. Und jetzt muss man sich einfach einen Zeitverlauf vorstellen. Jetzt kracht das eine Auto in dein Motorrad rein. Dann sagt der, schickt er erstmal ein Signal oben an den Satelliten und sagt, ey, pass mal auf, ich habe eine ganz schön schnelle Beschleunigung auf einmal. Dann schickt der Satellit zurück, oh ja, ist ein bisschen krank. Na, dann lösen wir mal aus. Und das aber halt nur, wenn du nicht im Tunnel bist, ja. Ey, ist einfach so eine krasse Falschinformation. Und ich habe wirklich wenig Plan, was da technisch hinten dran alles funktioniert. Aber da sind irgendwelche Sensoren drin, die in der Airbag-Weste die Bewegung messen. Und ich brauche auch gar nicht mehr Informationen. Und die braucht auch der Typ nicht. Aber zu sagen, dass es über GPS auslöst und deswegen er davon ausgeht, dass es auch Road and Race-Modi hat, wow.
Zumindest ein bisschen Transferleistung so, ne? Dass er davon ausgeht, hey, ist es ja GPS-gesteuert und das System erkennt eventuell, dass du auf einer Rennstrecke bist oder auf einer öffentlichen Straße. Ist ja schon mal nicht so verkehrt. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht, dass die Informationsdecke, auf der die Beratung basiert, wohl recht dünn zu sein scheint oder gewesen zu sein scheint. Aber wie gesagt, nächste Geschichte, so, das entschuldigt das natürlich nicht, aber das ist halt schon so Fach. Gedönsig. Und was natürlich auch sein kann, das weiß ich jetzt aber an der Stelle nicht, ne? Vielleicht gibt es ja Airbags, die halt irgendwie einen GPS-Information mitsammeln, ne? Also auch wenn die jetzt nicht für den Auslöseprozess ad hoc verantwortlich sind, sondern da halt so irgendwelche Beschleunigungssensoren, kann es ja trotzdem sein, dass das mit drin ist, so, ne? Und der hat dann halt irgendwie was verwurstet und getan gemacht. Aber da bin ich tatsächlich auch nicht so wirklich drin. Aber wie gesagt, die Beratungssituation, aber da kommen wir auch wieder zu diesem Anfangspunkt, ne? Es ist halt schon, da braucht halt Leute, die da regelmäßig hingehen und regelmäßig danach fragen und Angestellte, die halt da halt auch einen Plan haben. So.
Ja, aber also nochmal, du musst ja auch nicht, ich meine, wir sind ja die lebenden Beispiele dafür. Wir reden unfassbar gern über das Motorradfahren, aber technisch. Ich
habe aber keine Ahnung.
Ja, nee, technisch kannst du mein Wissen auf eine DIN A4-Seite zusammenfassen, ja, in großer Schrift und drei Stichpunkten. Aber ist auch irgendwie fair, aber wenn du in so einem Laden arbeitest, wo du was verkaufst, ey. Also ich erwarte schon auch von der Bäckerin, dass sie grob weiß oder eine Bäckerverkäuferin, was in dem Brötchen drin ist und dafür muss sie keine absolute Liebe zu Weizenmehl haben. Aber sie sollte trotzdem wissen, was da drin ist. Aber bei so einem emotionalen Hobby und auch teuren Hobby wie Motorrad, also auch da, der muss nicht alle Details von der Airbag-Weste irgendwie kennen. Der muss auch nicht genau wissen, was da wie wo Phase ist. Aber Alter, du kannst einmal im Monat eine Motorradzeitschrift in die Hand nehmen und dann siehst du zumindest, was irgendwie die neue Generation ist. Wenn du zwei Zeilen weiterliest, weißt du vielleicht auch noch ganz grob, wie es funktioniert. Und dann kannst du damit ja schon mal auf die Bühne treten und dann kannst du immer noch sagen, so, boah, ja, das ist das, was ich mitbekommen habe und da gibt es ein neues System und fertig. Aber ja, das.
So sehe ich das tatsächlich gar nicht, ne? Also, ich sehe da die Bringschuld und die Verantwortung logischerweise eher beim Unternehmen, ne? Also, ich meine, ich weiß nicht, was man mitbringen muss. Könnte man ja irgendwie mal machen. Ich mache Praktikum bei Polo oder bei Louis, so, ne? Hört sich auch irgendwie nach einem interessanten Entertainment-Konzept
an.
Oh
Gott, Michel, bitte nicht, tu das den Kunden nicht an, du laberst hier alle an der Wand. Die sagen dann irgendwann so: Sorry, also, wie viel muss ich noch kaufen?
Ich muss gehen.
Ja, wie viel Kreditkarten muss ich noch hinlegen, damit ich hier raus darf?
Ja, aber völlig Wurst, so, ne? Ich sehe aber tatsächlich, wenn irgendjemand Verantwortung hat dafür, dass die Leute die Informationen für die Produkte haben, die da im Laden hängen, dann ist es natürlich das Unternehmen, der Betreiber, ne? Oder der Shop-Eigner, der Pächter, whatsoever, so, ne? Weil ich will ja eigentlich, dass ich fachkundiges Personal habe, die halt gut beraten und im Idealfall halt logischerweise aufgrund ihrer Beratung die passenden Produkte für teuer Geld an liquide Kunden abgeben, ne? Und wenn du da mit deinem 1.000-Euro-Kombi reinstiefelst, dann zeichnest du dich ja eben als genau diese Zielgruppe schon aus, so, ne?
Ja, also mich interessiert die also, um mal noch hier so ein bisschen friedlichen Abschluss zu finden, auch gegenüber den Ketten. Ich habe dann von einer der Ketten auf YouTube tatsächlich auch ein, wie ich finde, sehr gut gemachtes Video gefunden, wo sie auch einen Vertreter von Alpine Stars zu Gast haben, der mit viel technischer Expertise aufklärt, wo die auch mal so Airbags dann natürlich zünden, der mir auch Informationen gegeben hat, die ich brauche. Aber ich finde schon, also das Wissen von so einem YouTube-Video, und das war 3-4 Jahre alt oder so, sollte theoretisch schon auch bei den Mitarbeitenden, zumindest bei einer Person in dem Laden, es müssen ja gar nicht alles ja wie immer so, du brauchst jetzt nicht 10 Leute, die Experten für alles sind, sondern da gibt es halt den einen, der kennt sich ja irgendwie mit Schmiermitteln aus, ein anderer, der kennt sich mit Textilbekleidung aus, wieder jemand anders mit Leder, aber eine Person musst du da schon mal drin haben, die es dann einfach weiß. Und man muss da schon dazu sagen, die Airbag-Weste, die für mich dann in Frage käme, kostet dort im Laden 650 Euro, also schon auch ein Produkt, wo man von einem so neudeutsch High-Involvement sprechen kann, also wirklich auch was du halt nicht einfach mal so in 2 Minuten kaufst, ja, und wo du die, also, ja, da bin ich einfach der Meinung, wenn du sowas anbietest, dann solltest du dazu auch die Beratung mitbringen oder du nimmst halt einfach nicht ins Repertoire.
Jo.
Jetzt ist es raus.
Ich wollte sagen, Jan hat ja tatsächlich das letzte Woche zu Beginn der Sendung schon angedeutet.
Du hast auch gemerkt, wie mich das mitnimmt, ne? Die Emotionen waren voll da.
Da bin ich ja zum Glück hier, Aufmerksamkeitsspanne von einem Eichhörnchen so, ne? Ich kriege irgendwie viel mit und vergesse dann aber auch ganz, ganz viel, alles ganz, ganz schnell so, ne? Und ich gehe da aus dem Laden raus, ne? Ich habe dann diese schlechte Erfahrung und dann laufe ich an der Eisdiele vorbei und denke, lecker Eis. Und dann ist das aber auch schon wieder vergessen und mir würde nie einfallen, das Gefühl 2 Wochen später nochmal aufzuarbeiten oder aufarbeiten zu müssen. Das ist ja, glaube ich, eher so der entscheidende Punkt. Vielleicht habe ich auch in meinem Leben ganz, ganz viele negative Erfahrungen in mich reingefressen und irgendwann platzt es raus und ich wäre hier ein ganz normaler Tag. Ne, wie hieß der Film? Kennst du den hier? Falling Down, ein ganz normaler Tag mit Michael Douglas. Nein, doch, Michael Douglas ist es, der da als Angestellter dann durchdreht und Geiseln nimmt und
Bitte mach das nicht. Und wenn das verbal ist, dann bitte auch nicht in diesem Podcast, sondern dann gründ dir mal schnell einen neuen.
Ja. Nee, keine Sorge. Aber das war jetzt gefühlt so ein sehr, sehr schöner Übergang zu einem Thema, was wir auch letzte Woche schon ansprechen wollten, aber völlig
verpasst haben. Schaffen wir das jetzt noch? Kriegen wir das jetzt noch rein?
Das robben wir jetzt noch runter, weil das für mich tatsächlich auch ein sehr schöner Abschluss für diese Podcast-Folge ist, weil wir dann unseren Hörern und Hörerinnen was mitgeben können, was sie in der Zwischenzeit zu machen haben, in Anführungsstrichen, bis wir uns wiederhören und dann uns dann auch möglichst massig Feedback geben. Und das wird ja auch nicht aktueller, ne? Das muss jetzt quasi einfach passieren.
Ja, dann schieß los.
Ja, das hattest du doch auf der Agenda. Jetzt
Okay. Also ich hatte angeteasert, wir müssen auf jeden Fall über MotoGP Unlimited reden. Die Serie, die vergangene Saison der MotoGP begleitet hat bei Amazon Prime. Und der ich mit hohen Erwartungen entgegengefiebert habe und nach meinem langen, langen Urlaub auch tatsächlich hier irgendwie an einem Wochenende weggesuchtet habe.
Also dann haben sich die Erwartungen natürlich auch erfüllt, weil sonst hättest du das wahrscheinlich nicht in so kürzester Zeit hier reingerobbt, oder?
Wie fandst du sie denn?
Ich fand sie großartig. Ich hatte so ein bisschen, bei der ersten Folge, glaube ich, so ein bisschen Einstiegsprobleme. Aber dann war ich wirklich, als ich mich so an dieses Konzept gewöhnt hatte, ich glaube, das war so ein bisschen das Ding, war ich völlig on fire und habe es ja auch quasi innerhalb von 3 Abenden unter der Woche mir reingezogen und hätte am liebsten nochmal, also die erste Staffel, es soll für dieses Jahr ja, soweit ich das mitbekommen habe, wiederholt werden. Die erste Staffel hat 8 Folgen. Ich hätte mir deren weitere 24 sofort in dieser Woche auch noch reingezogen, weil ich es so geil fand.
Aber warum?
Warum ich es so gut fand?
Ja.
Verschiedene Punkte. Zum einen fand ich es sehr cool, dass man doch relativ, natürlich sind die ja quasi alle vertraglich gebunden, ne, und kriegen da vielleicht auch irgendwie Kohle dafür. Nichtsdestotrotz kriegst du relativ intime, / private Einblicke in das Leben und auch, also das Leben der einzelnen Fahrer, so ein bisschen Privat-Familienleben mit angeschnitten und kriegst die halt auch so teilweise zumindest, auch wenn das natürlich nachbearbeitet ist und dann halt vielleicht auch Ultra-Ausraster rausgeschnitten, kriegst halt so ein bisschen so dieses Emotionale mit, was du halt normalerweise nicht siehst, weil es halt hinter geschlossenen Boxentoren passiert oder weil es einfach in der Sprache passiert, die nicht Englisch ist und ich das halt dann dem nicht folgen kann. Das fand ich sehr, sehr cool. Und was ich persönlich auch sehr, sehr gut und spannend fand, ist tatsächlich meine persönliche Entwicklung im, ich sag mal, virtuellen Fahrerverhältnis zu den Probanden in der MotoGP. Also ich war bis zur Ende der Saison 2021, die ich ja logischerweise verfolgt habe, immer völlig auf Fabio Quartararo gemünzt. So, weil das für mich so die neue Generation ist und der hat da die ersten, also seit 2019 da immer geglänzt und hat doch einige Rookie-Fehler gemacht und Niederlagen einstecken müssen und ist dann endlich Weltmeister geworden. Das fand ich dann ziemlich cool. Und mein nicht ausgeprägtes, aber doch vorhandenes Fanboy-Tum hat sich dann während dieser MotoGP-Doku in eine völlig andere Richtung entwickelt. Und das
Jack Miller.
Nein. Ja, Jack Miller ist für mich in dieser Doku ähnlich dem Jack Miller, wie man ihn so auch wahrnimmt, weil der ja relativ ungefiltert ist. Schon bei großen Herstellern oder jetzt logischerweise im Ducati-Werksteam, vorher bei LCR Honda und da ja auch quasi eingestiegen ist, ne, hier direkter Sprung in die aus der Moto 3 in die MotoGP. Und ich habe den ja tatsächlich auch mal persönlich getroffen und mal interviewt. Also zu dem habe ich ja schon so ein bisschen Bezug gehabt. Ne? Und ich finde, der ist halt in dieser Serie tatsächlich sehr nah an dem dran, was du so von seiner Person auch mitbekommst. Ne? Der war extrem sympathisch, du hast völlig recht, auch so, wie er sich um diesen Nachwuchs kümmert und so und diese WG und so macht, ne? Ohne jetzt zu viel zu verraten. Aber für mich, meine persönlichen Helden nach dem Ende der Doku sind tatsächlich Jorge Martin und Aleix Espargaró. Ja, aber jetzt, du hast sie ja quasi noch schneller durchgesuchtet als ich. Wie war denn dein Empfinden? Also was hat dir denn da so gut gefallen oder nicht gut gefallen? Oder?
Also vielleicht habe ich die auch ein paar Tage länger geschaut. Ich habe sie auf jeden Fall ziemlich schnell durchgeschaut. Vielleicht so von der Erwartungshaltung. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte auch gedacht so, okay, krass, jetzt kommt man mal so richtig nah an die ran und kriegt so Einblicke. Und ich fand es ehrlich gesagt gar nicht so. Also ich fand so um den Rennzirkus herum hast du gemerkt, dass die da schon noch ziemlich abgeschirmt sind und waren, weil die sich natürlich intensiv vorbereitet haben und das ist die schon ganz schön Stress. Das war ja dann bei Jorge Martin auch so, als er zurückkehrte nach Portimao, wo er seinen Horrorsturz zuvor hatte und auch gesagt hat, boah, Alter, er scheißt gleich in die Lederkombi so. Aber darüber hinaus war an den Rennwochenenden, finde ich, gar nicht so viel zu hören oder zu sehen, was du nicht auch oft irgendwie auf Instagram oder Twitter vom MotoGP-Channel siehst. So kleine Reels, was weiß ich. Und so dieses Persönliche, also da gab es Sachen, die wollte ich auch mal nicht wissen. Also fand ich es voll lame zum Teil. Das ist ja okay. Und die haben ja auch viel Maverick Vinales begleitet. Für mich auch bestes Beispiel. Der hatte ja, also vielleicht waren auch meine Erwartungen einfach zu hoch, aber ich dachte, Grund um diese Aktion an Spielberg, wo er ja da das Motorrad hat hochdrehen lassen, weil er unzufrieden war und den Motor explodieren lassen wollte sozusagen und dann wird sich da von ihm getrennt, das wird ja sehr stiefmütterlich behandelt irgendwie. Und ich meine, natürlich kannst du dich da schlecht hinstellen, weder von Seiten Yamaha noch von irgendwie dem Management von Maverick Vinales und sagen so, okay, wir geben da jetzt ganz klar die Wahrheit rein und sobald das zu detailliert geht, werden die sich wahrscheinlich mit Verleumdungsklagen da überziehen, dass es nur so kracht. Aber irgendwie so richtig geil, was deutlich wurde irgendwie auch nicht. Also es wurde dann mal angeteasert, dass Vinales das Gefühl hatte, sie hätten ihm bewusst einen alten oder einen schlechten Motor gegeben und das ist eher ein Vorwurf so, wow, da steht ja schon einiges im Raum. Und da merkst du, dass es hinter den Kulissen ja richtig gefetzt haben muss schon vorher. Und das wurde aber überhaupt nicht weiter behandelt. Stattdessen, wenn es bei ihm so ums Private geht, habe ich mir aufgeschrieben hier, ich glaube, es war in einer der ersten Folgen, jetzt muss ich doch mal ein bisschen spoilern. Aber Vinales spricht mit seiner Freundin irgendwie, die ist zu dem Zeitpunkt schwanger, über dieses Baby. Und dann erzählt die Freundin irgendwas von der Nabelschnur des Babys und fragt ihn,
ob sie es braten wollen.
Nee, ob sie es behalten wollen, diese Nabelschnur. Weil man könnte es bis zu einem Jahr behalten und damit könnten sich die Eltern gegebenenfalls auch Gewebe plantieren, transplantieren lassen.
Ja, stimmt, so war das. Ich hatte das mit dem Essen, habe ich so verwechselt, egal.
Und ich dachte mir so, ja, okay, Michi, wenn du dir eine Nabelschnur braten willst, keine Ahnung, wo das herkommt, aber...
Also Nabelschnur nicht, aber ich glaube, Plazenta wird...
Plazenta machen die Scientologen, glaube ich.
Ja.
Aber wirklich, also, dass der MotoGP-Fahrer mit seiner Ische darüber redet und wir das uns anschauen zu Hause auf dem Sofa, dass die Nabelschnur des Kindes behalten wollen, um sich potenziell irgendwie die Backen machen zu lassen, wenn sie irgendwie mal ein Faceplant hingelegt haben und sich da das Gesicht verbrannt haben. Da dachte ich so, wow, Alter, wow, also wow, wie kann man denn so wenig Probleme haben, dass man also das thematisiert? Da dachte ich echt so, boah, wie abgespaced ist das?
Aber genau darum geht es mir tatsächlich auch. Also das finde ich halt einfach auch sehr, sehr spannend. Und das finde ich, siehst du nicht nur in diesem Gespräch oder nimmst du nicht nur in diesem Zusammenhang wahr, sondern das hat das, also diese Doku für mich eben auch mit transplantiert, wollte ich schon sagen.
Transportiert,
dass die halt einfach in einer krassen Bubble leben und nicht die MotoGP-Bubble, so, also nicht, weil sie jetzt MotoGP-Fahrer sind, sondern weil sich deren verdammtes Leben seit dem 8. Geburtstag quasi immer um dieses Ding drehen. Und was ich, wie gesagt, ich will jetzt hier nicht zu viel spoilern für die, die sich das vielleicht noch angucken wollen, aber ich finde, das blitzt bei allen Fahrern immer wieder durch, dass die, obwohl sie ja teilweise noch sehr, sehr jung sind, also gefühlt ein sehr, sehr konservatives Leben führen, weil einfach für was anderes gar nicht Platz ist in diesem Leben. Und das finde ich, also das fand ich hochfaszinierend so, ne? Also
ja, aber ich fand, das war dann so, ja, ich glaube nicht, dass das jetzt sein Lebensmittelpunkt sich sozusagen dann um die Nabelschnur oder sonst was da dreht, ja.
Nee, aber
sondern
es ist diese Tatsache.
Da, so von der Machart, du hast mir gefragt, wieso die Serie finde, ja. Und jetzt ist Amazon da und sagt, ja, wir brauchen jetzt irgendeine Home-Story. Und keine Ahnung, es wirkte dann so völlig gestellt, ja, okay, dann haben sie halt das eine Mal da genommen, dachten so, oh geil, reden wir Nabelschnur, das nehmen wir auf jeden Fall mit rein in die Serie. Dann haben sie es gemacht, ja, und auch so hat die Serie dann versucht, zum Teil Emotionen zu erzeugen an Stellen, wo ich sie mir nicht gewünscht hätte, sondern ich hätte mir dann mehr so aus dieser Box, wie die sich mal irgendwie fetzen, wie die sich streiten, was weiß ich, bringt, ja. Stattdessen haben sie dann ja auch den Tod von, wie hieß der, Jason, ich kann den Namen nicht aussprechen.
Jason Dupasquier, ja.
Den da genutzt, ja, und das war ja damals auch die sehr schwierige Situation, dass der gestorben ist am Vortag und die MotoGP dann vor dem Rennen noch eine Schweigeminute abhält und dann die Rennfahrer aber das Rennen starten. Die haben irgendwie auch erst 2 Stunden vorher erwartet, dass er in der Nacht so seine Verletzungen erlegen ist. Und auch die Gespräche oder die Dialoge da kommen. Also dann ist irgendwie das Rennen vorbei und Quartararo hat gewonnen. Und dann steht da der Atze von Fabio Quartararo und steht da neben dem Leiter von dem Suzuki-Team irgendwie. Und immer noch so, boah, also die melancholische Musik und wie dramatisch. Und dann sagt der Atze da von Quartararo, ja, also Jason, also das vor dem Tod, vor dem Rennen von dem Tod zu erfahren, das ist schon hart, das geht Fabio nah. Und dann der Suzuki-Typi, ah, oh really? Also, ach wirklich? Denke ich mir so, okay, wow. So, ah, es geht ihm nah. Ach, wirklich. Toll. Und das ist so richtig so, dieser Versuch für, also so habe ich es wahrgenommen von Amazon, oh, Alter, das sind ja auch nur Menschen und voll der psychische Druck und so. Und dann so einen schwachen Dialog da irgendwie reinzustellen. Ich mir so, boah, Alter, da ist halt wirklich gerade jemand gestorben. Was ist das für ein dünnes Ding? Also, so ein Gespräch ist mir einfach hängen geblieben. Keine Ahnung, wer es von euch gesehen hat oder wer es noch sehen wird. Wenn ihr diese Stelle seht, denkt an mich und macht euch gerne mal Gedanken, wie ihr darauf blickt. Ich fand es einfach nur völlig abstrus und dann wird aber auch deutlich, was so im Hintergrund ein bisschen geht, das fand ich schon auch so ganz interessant, aber was anderes, was mir in Gedanken geblieben ist, ist die Szene, in denen die Petronas-Leute irgendwie über die Zukunft von Morbidelli diskutieren und das war ganz offensichtlich in Assen und da hat der Teamchef Razzatoglu oder so heißt er ja?
Raslan Razali heißt er.
Also, ja, also wenn sie 2 gute Rookies haben, dann ist es schon möglich, dass Franco geht, war das Originalzitat, habe ich mir aufgeschrieben. Das heißt, er wusste halt schon saufrüh, dass Wale auf keinen Fall weitermacht, weil sonst hätte er diese Aussage nicht treffen können. Und das fand ich so ganz interessant zu sehen, dass also hinter den Kulissen das schon irgendwie deutlich früher geklärt war und trotzdem sozusagen da auch die Bubble dicht gehalten hat, dass die dass Rossi das also wirklich, wann hat er das verkündet? In Italien oder in Spanien irgendwo so? Da auf der Pressekonferenz benennen konnte, das hat schon funktioniert, das fand ich so ganz interessant, aber so grundsätzlich, ja, fand ich es irgendwie so ein bisschen flach. Auch so den Abschied von Rossi, da wurden halt auch nur die Bilder gezeigt, die du auch im Fernsehen gesehen hast. Es wurde halt noch ergänzt, durch dass er seiner Ische mal irgendwie einen Schmatzer gibt und sie ihn und sie weint halt so ein bisschen. Aber auch so diesen ganzen Entscheidungsfindungsprozess, ja, also offensichtlich hatte Rossi keinen Bock auf Amazon oder was, aber damals so eine Home-Story und wie er sich so beschäftigt damit und wie er eine Diskussion hat mit seiner Freundin, macht er weiter nicht, kam halt gar nicht vor. Und da habe ich mir echt, also da hatte ich echt andere Erwartungen.
Ja, kann ich bedingt nachvollziehen, aber halt auch wiederum nicht, weil die Geschichte ja gefühlt irgendwie so ein bisschen durch ist, ne? Und also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, also das ist meine Wahrnehmung so, ne, dass der jetzt schon sehr lange damit sich nicht gehadert hat. Eigentlich war die Entscheidung klar. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt zutrifft, was du gesagt hast, in Bezug auf Raslan Razali, dass er das vorher halt wusste, sondern der sich halt einfach zu 99% sicher war, dass der halt aufhört, ne, ohne dass das ausgesprochen werden musste, so, ne, weil irgendwann ist halt einfach mal vorbei. Und ich fand das jetzt auch eigentlich nicht verkehrt, dass sie Rossi da jetzt nicht so krass mit reingenommen haben, weil was willst du über den erzählen so, ne? Über den kannst du halt eine rückblickende Doku machen, aber jedes Mal, wenn du halt Rossi irgendwie in solchen Umfeldern siehst so, ne, das ist halt irgendwie austauschbar, ne? Weil er halt einfach auch jedes Gespräch schon tausendmal geführt hat, ne? Der ist immer super nett und super sympathisch, aber da kommt halt nichts mehr rüber und ich gefühlt hast du auch über 25 Jahre irgendwie ihn in jeder Situation mal erlebt. Und die anderen Leute im Grand Prix, also die anderen Fahrer und Teams, die quasi mit ihm unterwegs sind, hast du ja so in dem Rahmen nicht wahrgenommen. Außer das Team von Marc Marquez, ne? Weil da ja eben auch die entsprechende Entwicklung war mit Weltmeistertitel und schwere Unfälle und Verletzungsgedöns etc. Und von daher fand ich das gar nicht so schlimm, ne? Dass der Fokus da jetzt nicht so drauf, also was heißt, ich fand es schlimm, ich habe es nicht wirklich vermisst. So,
aber
ne?
Andere Frage, hast du Drive to Survive, diese Formel 1 Doku auf Netflix gesehen oder ich weiß nicht, kann man nicht Doku nennen, aber diese Serie?
Nee, habe ich tatsächlich nicht.
Also ich habe die geschaut und ich habe mir mit der Formel 1 wirklich nichts am Hut. Also ich finde wirklich nichts Langweiligeres als Formel 1. Allerdings habe ich mal diese Serie irgendwie geschaut und die packen es halt krass, nochmal auf einem ganz anderen Level da auch Stories reinzuentwickeln und so einen Leitfaden. Und ich meine, das hat ja so
warte,
weit, dass Max Verstappen gesagt hat.
Was sehr witzig ist an der Stelle, ich habe es nicht gesehen, ich weiß jetzt noch nicht, ob die Zuhörer und Zuschauer das gesehen haben, aber was ich mehrfach gelesen habe, dass halt, also Rezensionen, die halt sagen, Drive to Survive, ultra lame und völlig, völlig übersteuert und überzogen und viel zu sehr auf Hollywood gemacht.
Ja, ja, voll als, pures Entertainment.
Ja, und halt nicht so authentisch und nicht das widerspiegeln, was halt tatsächlich da in Anführungsstrichen abläuft, ne? Und dann halt auch irgendwie noch mit krassen Synchronsprechern und so, ne? Was halt irgendwie auch so ein bisschen diesen persönlichen Bezug zu den Probanden kippt, ne? Was halt in dem Fall. Also wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, ich habe es mir fest vorgenommen, es mir anzugucken, einfach auch, um das so ein bisschen mit einschätzen zu können, eben weil ich das so besonders fand, dass sie ja gesagt haben, ja, nett so, ne, aber halt völlig am Ziel vorbei und der MotoGP-Ansatz einfach der unterhaltsamere und authentischere und Einblicke gewährendere. So, aber das weiß ich nicht, also da muss ich, wollte ich jetzt an der Stelle nur mit dazu angesprochen haben, weil das eben das ist, was ich so von Pseudo, also nicht Pseudo, aber von aus den verschiedenen Medien halt irgendwie so wahrgenommen habe.
Schreibt uns eure Meinung, was ihr denkt. Gerne auch, wenn ihr beide Serien geschaut habt, wie ihr die im Vergleich findet. Gerne aber auch die Einzelrezension sehr gerne aufgenommen. Team Jan, Team Michel, hier ist wieder die entscheidende Frage.
Ich sehe schon kommen, dass hier wieder eine starke Tendenz in Richtung Team Jan gehen wird. Also vor allen Dingen interessiert mich, ne, die Einzelbetrachtung ist natürlich sehr, sehr, wie soll ich sagen, immer sehr, sehr subjektiv, wenn man jetzt nicht die Eindrücke von beiden hat. Also besonders gespannt bin ich tatsächlich so auf diese Gegenüberstellung, ne, von Drive to Survive und der MotoGP Unlimited Doku. Genau. Bin ich sehr gespannt, was da eure Meinung ist.
Du hattest noch eine andere Hausaufgabe angekündigt in diesem Kontext, irgendwas mit YouTube?
Ja, genau. Und zwar fand ich sehr unterhaltsam, bin ich diese Woche drüber gestolpert. Und das geht jetzt vielleicht auch so ein bisschen raus an diejenigen, die kein Amazon Prime-Abo haben. Obwohl ich mir sehr gut vorstellen kann, dass 90% unserer Zuhörenden da auf jeden Fall irgendwie verbandelt sind oder Zugang haben. Ich habe nämlich gesehen auf YouTube ein Video und da nimmt ein ehemaliger MotoGP-Star und nicht irgendein MotoGP-Star, sondern Casey Stoner, Hollywood-Blockbuster auseinander und bewertet die Motorrad-Action-Szenen. Das fand ich extrem witzig und extrem spannend. Natürlich, A, aufgrund seiner Expertise und zum anderen auch, weil halt einfach so diese ganzen Klassiker drin sind, die man halt so in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren oder sogar noch länger, ich glaube, das älteste ist, genau, Terminator 1 Judgment Day, Terminator 2 Judgment Day, wo Arnold Schwarzenegger auf der Harley Davidson Fatboy, ist das glaube ich damals, in diesen Entwässerungskanal springt.
Da schließt ja wieder der Kreis mit Harley.
Ja, genau, da schließt er, sind wir wieder quasi am Ende da angekommen, wo wir am Anfang angefangen haben. Das ist quasi so eine Szene, die auseinandernimmt, aber ist halt wirklich alles dabei von Mission Impossible Rogue Nation mit Tom Cruise, wo er da mit der Doppel-R durch die Gegend heizt. Es ist Skyfall dabei von Daniel Craig, John Wick, Matrix Reloaded, witzigerweise, da gibt's diese im zweiten Teil diese Szene, wo die Trinity mit dieser was ist denn das für eine Farbe? Das ist so moosgrün Metallic Ducati 998 von diesem LKW springt und dann da die Autobahn runterrast. Also eine epische Filmmotorradszene. Das wird so ein bisschen mit auseinandergenommen. Avengers, eben James Bond, Bourne Ultimatum und
okay, auch einige Filme.
Einige Filme und auch Biker Boys, mein erster Motorradfilm, den ich 2003 im Kino gesehen habe. Ganz, ganz schlecht übrigens, also wirklich ganz unterirdisch schlecht. Fand ich sehr, sehr unterhaltsam. Also kann ich euch jetzt nur so empfehlen, wenn ihr kein Amazon habt oder irgendwie mal was Kurzweiliges sehen wollt, was jetzt nicht irgendwie 8 Folgen geht, sondern einfach so ein bisschen Hollywood auseinandergenommen aus Profi-Perspektive. Hau mal hier in die Shownotes mit rein.
Wenn ich dran denke, werde ich das auf jeden Fall machen. Ich schaue es mir
werde dich dran erinnern, auf jeden Fall.
Ich habe es parallel schon geöffnet, werde es mir reinziehen. Während du dich jetzt in die Küche schwenkst und versuchst es mir nachzumachen, nämlich ein herrliches Gericht zu zaubern. Ich hole mir noch den Nachschlag, der jetzt mittlerweile abgekühlt sein dürfte. Aber gut, das ist es wert für eine weitere wunderschöne Folge Gasgeflüster. Michael, es war mir wie immer ein Fest. Viele emotionale Themen heute dabei. Nächstes Mal aller Voraussicht nach mit unserem Tourguide und Gast. Ich freue mich sehr, sehr dolle drauf.
Ich mich auch. Und jetzt gibt es noch einen Profi-Tipp hinten raus für dich, Jan. Man kann die Nudeln auch wieder heiß machen. Guten Appetit und einen schönen Abend hier noch.
Tschüss.